Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast, diesmal einen relativ jungen Interviewgast. Da freue ich mich schon sehr darauf, dass wir hier nicht immer nur so grauhaarige Leute wie den Michael und mich hier haben, sondern auch mal so jüngere Menschen, die die Zukunft noch gestalten können. Und bevor wir allerdings unseren Gast hier begrüßen, begrüße ich wie immer an dieser Stelle erst einmal meinen lieben Mitstreiter mit den Worten: Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut, soweit. Danke. Hallo Marc, hallo Adrian. Ja, wir haben in der Tat heute einen jungen Mann zu Gast, der uns so in den sozialen Medien aufgefallen ist, denn auf LinkedIn stellt er wöchentlich unter dem Titel Update KI-Recht, Datenrecht und Cybersicherheit Neuigkeiten aus diesen Bereichen vor. Haut er einfach so raus. Das finde ich schon mal gut. Kann es nur empfehlen, ihm zu folgen und das zu abonnieren. Er befindet sich noch im Jurastudium, ist als studentischer Mitarbeiter in der June Legal GmbH in Würzburg tätig. Der Gründer, der Kollege June, ist sicherlich dem einen oder anderen aus Funk, Fernsehen und Social Media bekannt. Zudem arbeitet unser Gast unter anderem auch an einem staatlich geförderten Legal Tech Projekt namens Juriscope, bei dem erforscht wird, wie eine natürlichsprachige juristische Einzelfallberatung mit Hilfe von Chatbots gelingen kann. Musste ich jetzt gerade ein bisschen ablesen. Wir ergründen das alles noch. Und das alles fanden wir so spannend, dass wir ihn eingeladen haben, um noch mehr Details zu erfahren. Damit herzlich willkommen, Adrian Janssen.
Hallo Marc, hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und auch danke für die netten Worte.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute mal so ein bisschen etwas zu deinem Leben zu erzählen. Bei dir ist es noch nicht ganz so lange her wie bei vielen anderen unserer Gästen. Aber irgendwann hattest du mal Abitur und dann wusstest du schon, ich möchte Jura studieren. Oder wie war das genau in deinem Fall?
Ja, nicht ganz so. Also es ist auch erst 2 Jahre her, 2023 oder jetzt fast 3 Jahre her. Und eigentlich hatte ich mit Jura gar nichts am Hut. Bis relativ kurz vor Fristende sogar. Also auch in meiner Familie hat niemand studiert und deswegen mit Jura hatte ich erst recht keine Berührungspunkte. Plus man hatte eher die ganzen Vorurteile von außen wahrgenommen, die dann entweder von anderen Leuten gesagt wurden im Internet, was es jetzt nicht so attraktiv eigentlich gemacht hat, wenn man jetzt auch nicht in der Schule überhaupt was mit Recht am Hut hatte. Und deswegen war ich eher eigentlich jemand, der Medizin studieren wollte, relativ lange und auch vielleicht 3-4 Wochen vor Anmeldefristende fürs Studium. Ja. Und dann kam aber dann trotzdem mal eine gute Freundin auf mich zu und die hat gemeint, ich habe Jura oder Recht in der Schule gehabt und das könnte doch vielleicht auch was für dich sein. Also so diese anwaltliche, rechtliche, juristische Tätigkeit, was so auch ein bisschen so Strategie Elemente verbindet, so das könnte doch was für dich sein.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue es mir mal zumindest ein bisschen an, habe mich ein bisschen informiert, habe auch auf YouTube ein bisschen gestöbert und da bin ich dann auch auf 2 geniale Professoren, Professor Fries und Professor Fairvers gestoßen und da habe ich mir mal so ein paar Videos angeschaut zu Jura, so kleine Einführungen oder auch ein bisschen so Fälle und das fand ich eigentlich dann doch irgendwie spannend, auch wenn man davor nichts damit zu tun hatte.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, dann schaue ich mich ein bisschen näher dazu um, frage auch mal ein bisschen nach und so kam es dann am Ende zu Jura.
Okay, das heißt, aber also hilf mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge. Medizin, also du hast dich jetzt für Jura entschieden und nicht gegen Medizin oder doch auch eher ein bisschen gegen Medizin und für Jura?
Aber, hatte keine Lust auf auswendig.
Das ist eigentlich schon auch ein sehr spannendes Thema.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und ich würde auch sagen, es ist immer noch ein großes Interesse von mir, wenn ich irgendwie was dazu sehe. Aber ich würde sagen, am Ende hat Jura einfach so ein bisschen Medizin überwogen.
Geschlagen, okay.
Und vielleicht ist es auch dadurch bedingt, weil ich habe mir schon überlegt davor, vielleicht was könnte man denn dann mit Jura am Ende machen. Und in der Oberstufe fürs Abitur hatte ich 2 Jahre in einem Seminar Künstliche Intelligenz, wo wir uns schon, also das war vor ChatGPT, beziehungsweise ChatGPT wurde am Ende davon dann veröffentlicht.
Wow.
Also war es schon zu der Zeit, was mich sehr interessiert hat. Und dann dachte ich mir, okay, es ist sehr spannend. Es sind auch viele Anforderungen, die damit dann einhergehen. Und mich interessiert vor allem diese Technologie Aber es bringt nichts, die beste Technologie zu haben, wenn man sie nicht auch irgendwie rechtskonform entwickeln und dann auch verwenden kann.
Das ist eine sehr schöne juristische Antwort.
Und deswegen dachte ich mir, ist das ein spannendes Feld an der Schnittstelle. Und so kam dann der Gedanke, okay, Jura ist schon interessant, vor allem so Zivilrecht, aber dann durch künstliche Intelligenz und generell digitale Themen hat es das dann nochmal ein bisschen mehr verstärkt. Plus, was ich mir auch schon überlegt habe, so Medizin ist ja nicht völlig weg. Also wenn man dann ja auch später mal sagen würde, künstliche Intelligenz hat ja auch dann in der medizinischen Forschung oder was jetzt auch zum Beispiel die Erkennung von Tumoren und in der Krebsforschung angeht, hat es ja auch schon eine sehr hohe Relevanz. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht kann man das dann später, wenn man sich nochmal einen Schwerpunkt dann raussuchen würde, vielleicht so an der Schnittstelle so Recht, künstliche Intelligenz und Medizin so in diesem Dreieck vielleicht später auch dann mal arbeiten. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich eine gute Aussicht für mich später mal. Und deswegen halte ich mir sozusagen darüber noch so ein bisschen medizinische Themen und das Interesse dafür dann offen.
Ich möchte ganz kurz einer, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Du hast eben gesagt, naja, in der Oberstufe gab es so Vorurteile gegen Jura. Was für Vorurteile haben die jungen Menschen denn heutzutage gegen Jura? Das würde mich interessieren. Ich kenne die Vorurteile von meinem Studium früher, das ist aber schon ein paar Tage her. Welche Vorurteile gab es denn gegen Jura oder Jurastudium?
Ja, also es war, würde ich sagen, Oberstufe und Internet. Und da ist es dann halt vor allem, es ist nur auswendig lernen, es ist sehr trocken, es ist sehr lang. Mhm. Es ist auch ziemlich unsicher noch, wenn man ja wirklich nur, man studiert bis zum Examen und dann vielleicht besteht man es nicht und steht dann nur mit dem Abitur da. So. Und solche Vorurteile sind es ja dann immer noch. Und das ist dann halt schon ein sehr eintöniges Studium und vielleicht auch ein bisschen nicht das aktuellste ist. Aber diese Vorurteile, die haben sich da nicht bestätigt, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Genau.
Die Vorurteile gab es zu meiner Zeit schon, dann haben sie sich anscheinend hartnäckig gehalten und die stimmt noch damals schon nicht. Natürlich, zu meiner Zeit gab es eine Juristenschwemme und da war es tatsächlich ein bisschen unsicher, was die Jobs angeht. Heutzutage überhaupt nicht. Wir haben Juristenmangel, also du wirst mit Sicherheit keine Probleme haben, einen Job zu finden. Und ich glaube auch, völlig egal, ob du das erste Examen hast oder nicht, oder ob du ein zweites Examen dann auch noch machst, die juristische Ausbildung ist eine sehr gute, bei der man, wenn man es richtig macht, auch nicht viel auswendig lernen muss, weil man darf ja die Gesetzesbücher mit in die Klausur nehmen und später auch Kommentar und so weiter. Insofern, das, was man in der Medizin tatsächlich macht, viel auswendig lernen, das macht man im juristischen Studium eigentlich eher nicht so. Deswegen diese ganzen Vorurteile, ja, haben sich anscheinend hartnäckig gehalten. Ich hätte nur gedacht, es sind Leute da, die es etwas, die kreativ sind und neue erfinden, aber es sind anscheinend immer noch die alten Vorurteile, die damals schon nicht so richtig da waren. Aber das hat mich jetzt nur mal privat interessiert, wie dann die neuen Vorurteile gegen das Jurastudium sind. Aber schön, dass du quasi jetzt schon du hast eben gesagt, im fünften Semester bist du, dass du jetzt schon quasi entdeckt hast, frühzeitig schon entdeckt hast, dass stimmt alles gar nicht, was die Vorurteile da sagen und dich dann für Jura entschieden hast. Sehr gut.
Okay, wie leicht fällt dir denn so ein juristisches Studium im Moment? Weil wir hatten ja schon Leute, die gesagt haben, boah, wenn ich den Job nicht nebenbei gehabt hätte, bei dem ich auch die Praxis sehe, dann hätte ich das schon viel früher an den Nagel gehangen. Wie ist es denn für dich? Fällt dir das leicht, das, was auch in den Klausuren, in den Hausarbeiten abgefragt wird, oder ist es für dich schon eher ein Kampf?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es leicht fällt und es ist auch wirklich viel Arbeit, die man reinstecken muss. Also das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke, das hat man auch in vielen anderen Studiengängen. Also das ist jetzt nichts, was nur das Jurastudium hat. Und auch was die Klausuren und so angeht, man gibt einfach sein Bestes, man lernt dafür und versucht einfach, die Klausur bestmöglich zu machen. Und dann kann man auch kommt eine gute Note raus, kommt mal eine mittlere Note raus, aber man versucht es einfach. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich möglichst leicht fällt. Ich habe ein zivilrechtliches Interesse, das ist vielleicht so mein Schwerpunkt, wofür ich mich auch interessiere. Und an sich würde ich auch sagen, so öffentliches Recht und Strafrecht sind weniger spannend für mich als das Zivilrecht vielleicht. Und das ist wieder so ein Problem, vielleicht auch an der juristischen Ausbildung. Es ist schön, für Leute, die noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, dass man so diese ganze Bandbreite hat. Aber zum Beispiel jetzt auch für Menschen wie mich, die schon eine klare Richtung oder zumindest eine ungefähre Richtung haben, was sie machen wollen, dann wäre es irgendwie schöner, wenn es ein bisschen flexibler wäre und man zum Beispiel ein bisschen was abwählen könnte und dafür zum Beispiel aus der Informatik Vorlesungen oder so noch ein bisschen ergänzen könnte, so dass es ein bisschen flexibler gestaltet wäre. Deswegen würde ich das dann so unterschreiben.
Gut, die Diskussion hatten wir hier auch schon mit anderen KollegInnen von dir, wo man das juristische Studium vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle verändern könnte oder müsste. Das ist nicht unser Kernthema, aber da ist, glaube ich, die Diskussion haben alle Studenten mit ihren Professoren von jedem Jahrgang, was man denn hier und wo mal ändern könnte. Und die Alten wollen nicht und die Jungen wollen unbedingt, aber das ist dann ein eigenes Thema. Aber jetzt hattest du ja schon gesagt, naja, es gibt ja schon die Themen, die dich ganz besonders interessieren. Welche sind denn das? Bring die doch nochmal gegebenenfalls zusätzlich nochmal auf den Punkt.
Also an oberster Stelle, wie ich schon gesagt habe, durch die Oberstufe bedingt ist künstliche Intelligenz. Und von dort ausgehend kommt man auch zwangsläufig in Themen wie Datenrecht, Datenschutzrecht, Cybersicherheit, weil für die künstliche Intelligenz, man braucht Datensätze und die bestehen wiederum aus oftmals personenbezogenen Daten, urheberrechtlichen Daten. Und wenn man ein Modell hat, das muss ja wiederum geschützt sein vor Angriffen, beispielsweise. Und da kommt dann der Cybersicherheitsaspekt rein. Und deswegen war so der Startpunkt eigentlich künstliche Intelligenz von den Interessen. Aber da das nicht alleine gedacht werden kann, es ist dann auch Daten und Cybersicherheit dann auch noch dazu gekommen. Und das sind so meine Schwerpunkte, für die ich mich aktuell so am meisten interessiere.
Wie werden die denn im Studium abgebildet?
Gar nicht.
Okay, also, auch das hat sich nicht geändert. Okay.
Ja, also es gibt hier und da mal einzelne Initiativen. Wir hatten auch an der Uni Würzburg vor kurzem eine AI Week, wo dann schon mal ein bisschen darüber berichtet wurde. Es gab ein bisschen Prompting-Workshops. Aber es ist natürlich noch in sehr geringem Maße. Und auch so Digitalisierung, Datenschutzrecht, das hat man vielleicht, wenn man im höheren Semester ist, wenn man sich einen Schwerpunkt dann raussucht. Das kann man schon. Aber das ist dann auch nur in diesem einen Schwerpunkt. Und wenn man jetzt sagt, 7 von den 8 Themen im Schwerpunkt sind nicht ganz so interessant, dafür vielleicht nur Datenschutzrecht, dann wird man diesen Schwerpunkt eigentlich auch nicht wählen, obwohl es einen vielleicht dann interessiert. Also deswegen ist es viel dann auch, sich außerhalb vom Jurastudium damit schon mal so ein bisschen zu beschäftigen.
Jetzt haben wir jetzt dann jemanden, einen jungen Menschen, der sich natürlich sehr intensiv mit dem Thema KI beschäftigt. Dann, wie ist denn mittlerweile eigentlich so die Regelungen an den Universitäten, / bei deinen ProfessorInnen, wenn du beispielsweise Hausarbeiten abgibst? Mich interessiert jetzt nicht, wie du es machst, sondern mich interessiert mal die Regel, die Universität vorgibt. Was ist denn am KI-Einsatz erlaubt? Und wenn es erlaubt ist, in welcher Form muss es vielleicht gekennzeichnet werden?
Genau, also bisher war es so oder ist es auch noch so, dass wir in den Hausarbeiten die Professoren am Ende dann schreiben können, was wünschen sie sich für Formalia, was die Zitierung und diese Sachen angeht. Aber neuerdings kam dann auch hinzu, was es mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ist. Und da muss man sagen, es gibt scheinbar keine klare Uni-Vorgabe, sondern es machen die Professoren noch mit viel Spielraum. Also manche sind dort strenger und sagen, es ist komplett verboten, es darf gar nicht eingesetzt werden und es wird auch gar nicht mal spezifiziert, dass man vielleicht in der Recherche es verwenden darf oder zum Schreiben verwenden darf oder eben nicht verwenden darf. Sondern es wird dann pauschal gesagt, es ist verboten. Und dann gibt es wiederum Professoren, die das dann nicht ganz so streng sehen und es dann auch vielleicht auch gar nicht dann da reinschreiben, wie damit umzugehen ist. Sondern dann wird dann gesagt, ja, sie sollen es einfach nicht zum Schreiben verwenden. Und dann muss man auch das, wie man unterschreibt, dass man sie selbstständig angefertigt hat, unterschreiben, dass man sie ohne KI angefertigt hat.
Ist dir bekannt, dass es an der Universität schon mal Fälle gab, dass ein Professor gesagt hat, diese Hausarbeit bewerte ich mit ungenügend, weil weil ich der Meinung bin, dass sie mit der KI erstellt worden ist, oder vielleicht sogar, ich habe ein Tool eingesetzt und dieses Tool behauptet, diese Arbeit wurde mit KI erstellt. Diese Tools ja wiederum in der Regel KI-basiert sind, aber weißt du davon etwas?
Also bei mir persönlich in den Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, bisher gab es so etwas noch nicht, aber jetzt vor kurzem gab es eine Strafrechtshausarbeit zurück, die habe ich nicht mitgeschrieben, aber mir wurde gesagt, dass dort auch nochmal in der Rückgabe gesagt wurde, dass viele durchgefallen sind wegen unzureichenden Zitaten beziehungsweise den Quellen, die dort angegeben wurden. Mhm. Und das ist jetzt, es wurde jetzt zwar nicht gesagt, dass wegen künstlicher Intelligenz, aber es deutet vielleicht schon darauf hin, dass es dann erfundene, halluzinierte Quellen möglicherweise waren, die dann nicht überprüft wurden von den Studenten. Und wenn man dann öfter mal eine Gerichtsentscheidung vielleicht nicht finden kann, dann könnte man deswegen dann eben schon durchfallen. Aber muss man ja auch sagen, das passiert ja auch Anwälten in der Praxis. Und die kriegen ja dann auch aktuell von Gerichten oftmals auf die Finger, ja, wenn sich da solche Zitate einschleichen.
In beiden Fällen würde ich sagen, zu Recht. Also ohne, dass ich jetzt vom Jurastudium Ahnung hätte. Aber wenn man als Mensch etwas in den Quellenangaben hat, wo die KI etwas halluziniert hat und das haut einem jemand links und rechts um die Ohren, dann würde ich sagen, das auch wirklich zu Recht. Aber man kann ja durchaus auch eine KI einsetzen, die sehr, sehr viel macht. Und man setzt sich selber quasi nachher nur noch dran, um zu überprüfen, ob das, was die KI gemacht hat, denn richtig gelaufen ist. Und jetzt kann man sich natürlich dann die Frage stellen, ist das noch die Leistung, die ein Professor bei einem Studenten sehen möchte oder so etwas, dass er eigentlich nur noch ein Kontrolleur der KI ist und ob es dazu quasi schon aktuelle Fälle bei euch an der Universität gegeben hat, das würde mich halt interessieren.
Nichts, wovon ich schon mitbekommen hätte.
Man kann sich auch die Frage stellen, ob man nicht vielleicht auch im Studium bewusst den Leuten sagen soll, benutzt doch bitte KI, ja, dann sagt aber bitte welche und wie. Und man dann einfach andere Dinge bewertet als das Juristische. Natürlich sind es andere Ziele, die im juristischen Studium verfolgt werden und andere Methoden, die gelernt werden müssen, die man als Mensch dann nun mal beherrschen muss. Aber ich glaube, man kann ja auch nicht ausblenden, dass es heutzutage nur mal Tools wie ChatGPT und Co. gibt und die später in der Praxis auf jeden Fall eingesetzt werden. Ja, und man heute schon im Grunde in der Situation ist, als Anwalt zum Beispiel, Inhouse-Lawyer, wie auch immer, dass man gar nicht mehr umhinkommt, diese zu nutzen, um einen gewissen Recherchevorteil zu haben etc. Es kommt ja immer darauf an, wie man es einsetzt. Insofern, glaube ich, sollte man sich an der einen oder anderen Uni mal die Frage stellen, ob man nicht vielleicht das Ganze aktiv einbindet. Dirk Heckmann, mit dem wir hier gesprochen haben, der hat es, glaube ich, ähnlich gesehen. Die verbieten das auch nicht, sondern es kommt immer darauf an, wie man es einsetzt und was man dann die Leute damit machen lässt. Und dann, glaube ich, kann man schon auch gewisse Vorbereitungen auf die Praxis durchführen. Wobei das sind ja häufig die Kritikpunkte am juristischen Studium. Das ist manchmal mit wenig Blick auf die Praxis. Ich weiß nicht, wie das bei euch so läuft. Das hängt immer stark von der Uni und vom Dozenten ab. Aber manche kritisieren, dass das juristische Studium bis zum ersten Staatsexamen noch sehr wenig den Blick auf die Praxis hat. Man hat sehr stark konstruierte Fälle, an denen man dann irgendwelche juristischen Prüfschemata durchlaufen kann, aber das hat halt mit der Praxis dann manchmal gar nicht so viel zu tun. Weißt du, wie das bei dir so ist?
Das ist, wie du schon gesagt hast, so von Professor zu Professor unterschiedlich, wie das dann ausgestaltet wird, wie praxisnah das ist. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass es da möglichst praxisnah oder praxisfern ist, sondern es ist sehr individuell abhängig.
Ja. Okay, gehen wir mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Der Michael hat das schon gesagt, du hast zwei Jobs, wenn ich das richtig mitbekomme, oder zumindest einen bezahlten, und für deinen anderen weiß ich gar nicht, ob der bezahlt wird, ob du an dem Projekt Geld dafür bekommst, spielt aber auch keine Rolle. Aber fangen wir mal mit dem Job an, den du bei Yoon Legal hast. Was machst du denn da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wo kannst du quasi selber was für dich lernen, beziehungsweise wo kannst du auch der Kanzlei, deinem Arbeitgeber etwas zurückgeben?
Ja, also das Schöne ist, ich arbeite eigentlich genau in den Themenfeldern, die mich auch für später interessieren. Also vor allem Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Und da war ich dann auch in einem Forschungsprojekt, was die Kanzlei zusammen mit der Uni Würzburg hatte, wo wir uns dann damit beschäftigt haben, wie kann denn künstliche Intelligenz und Legal Tech Tools generell in der juristischen Arbeitsweise, vor allem auch in der Beratung helfen. Mhm. Und hier haben wir dann zum Beispiel einzelne Prototypen mal entwickelt, zum Beispiel für die Erkennung von Beleidigung, Verleumdung und den restlichen StGB-Tatbeständen im Äußerungsdelikt, aber dann auch etwas für erbrechtliche Prüfungen oder auch für File-Sharing-Abmahnungen. Und dort haben wir einfach probiert, wie kann man dann hierfür Tools verwenden und auch angeschaut, wie kann man denn die Tools möglichst am besten performen lassen, also verschiedene Prompting-Eingabetechniken.
Ja.
Und Feintuning. Und das war, an diesen Bereichen habe ich dann halt speziell mich damit beschäftigt, Prompting recherchiert, ausprobiert und das, was gut lief, dann gesammelt und das, was weniger gut lief, dann eben auch gesammelt für sozusagen Do's und Don'ts. Und das ist dann auch so die Grundlage von dem Forschungsprojekt gewesen. Und das hilft dann mir persönlich dann auch noch für die weitere Arbeit und auch Zukunft.
Ja, jetzt hast du gesagt, wir haben das entwickelt. Hilf uns mal so ein bisschen. Ist das ein interdisziplinäres Projekt? Waren da auch Informatiker beteiligt oder seid ihr mittlerweile in einem Bereich, wo ihr sagt, ach, Informatiker brauchen wir nicht, das kriegen wir alles selber gewuppt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, wir haben da etwas entwickelt?
Genau, also es war einerseits das Kanzleiteam bestehend aus Anwälten und wissenschaftlichen Mitarbeitern plus von der Uni Würzburg und hier speziell ein Informatik-Lehrstuhl von Professor Puppe. Die haben dann eben nochmal besser unterstützen können bei technischen Fragen. So, wir haben zwar auch in der Kanzlei Entwickler, die dann auch möglicherweise helfen können, aber es war dann auch schön, auf der anderen Seite komplett mit einem Lehrstuhl zusammenzuarbeiten. Und deswegen war es schon sehr interdisziplinär.
Und habt ihr da eine eigene KI entwickelt oder habt ihr da auf bestehende, also große Systeme aufgebaut oder habt ihr dort die LLMs auf eigenem Blech laufen lassen und habt dann so Llama, DeepSeek, was es halt so quasi öffentlich auf Hugging Face herunterzuladen gibt, verwendet? Oder wie habt ihr das dann quasi wirklich laufen lassen?
Da war auch wieder beides im Einsatz. Schwerpunkt war erstmal ChatGPT, um zu schauen, was überhaupt generell möglich wäre. Weil das gehört ja schon, oder damals vor allem zu den leistungsstärkeren Modellen im Vergleich zu Open-Source-Modellen, die man sich von Hugging Face wie zum Beispiel Llama herunterladen kann. Aber die haben wir zum Vergleich auch getestet, damit man auch datenschutzkonformere Lösungen möglicherweise hätte. Aber da hat man schon gemerkt, es ist einfach ein gravierender Unterschied, ob man jetzt ein Modell wie ChatGPT hat oder ein Open-Source-Modell. Und für die Prototypen, die gebaut wurden, war es zumindest eben nicht so relevant, dass es datenschutzkonforme oder nur lokal laufende Modelle sein müssen, was Mandantendaten angehen würde. Und für die Prototypen wurde dann auch ChatGPT vor allem verwendet.
Ist das Projekt denn abgeschlossen oder läuft das noch?
Das ist abgeschlossen.
Okay, mit dem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, wie man es schon oft wahrscheinlich gehört hat, es kann unterstützen.
Es kommt drauf an.
Künstliche Intelligenz, es kommt drauf an, genau.
Ja, sehr schön.
Aber man braucht immer noch vor allem die anwaltliche Tätigkeit. Und was eine wichtige Erkenntnis war, man kann nicht einfach nur die Modelle verwenden, wie sie sind, sondern man muss trotzdem viel juristische Logik auch vorgeben, damit man dann auch möglichst einheitliche Ergebnisse hat. Und das ist wahrscheinlich so eine der Kernerkenntnisse, dass es so, man kann auf ChatGPT und den Modellen aufbauen, aber man braucht immer noch ein regelbasiertes System, was oben drauf ist, also was vorgibt, wie Prüfungen ablaufen müssen, wie einzelne Prüfungsschritte gehen müssen. Und das ist wahrscheinlich so etwas Wichtiges, was man sich auch für die eigene Arbeit noch mitnehmen kann.
Okay, jetzt sagst du schon, naja, es kommt drauf an, das ist jetzt natürlich so eine juristische Antwort und die ist natürlich auch absolut berechtigt an dieser Stelle. Aber jetzt für mich als außenstehender Nicht-Jurist könnte man ja quasi folgende Idee haben. Ne? Ich gehe jetzt zu meinem niedergelassenen Wald- und Wiesenanwalt, was weiß ich, du hattest jetzt gerade gesagt, Erbschaftsrechtsangelegenheit. Ja? Jetzt lasse ich mich von dem beraten. Und irgendwann kommt es zu dem Fall, dass ich mit einer anderen Partei vor Gericht stehe und die andere Partei Recht bekommt, dann könnte ich ja jetzt quasi sagen, naja, dann hat mich mein Anwalt vielleicht nicht so gut beraten. Ja. Und jetzt kann ich ja natürlich mal die Frage stellen, wer ist denn eigentlich im Durchschnitt besser? Die KI, die Fehler macht, oder der Wald- und Wiesenanwalt, der auch Beratung macht im erbschaftlichen Bereich? Gibt es da schon irgendwelche Auswertungen? Also mal sowas wie ein Ranking. Naja, die KI ist mittlerweile besser als ein Nicht-Fachanwalt vielleicht im Bereich XY.
Das kann gut sein. Also es gibt ja auch aus dem amerikanischen Raum vor allem die ganzen Benchmarks, die auch in diese Richtung ja abzielen. Und für mich ist es auch so, in vielen Bereichen ist dann die KI dann auch wie ein Gutachter nochmal, auch für die anwaltliche Tätigkeit, sodass man auch mal sagen könnte, wie es ja auch vielleicht bei Medizinern zukünftig auch angedacht werden könnte, dass wenn die KI nicht nochmal drüber schaut, die vielleicht spezialisiert ist in diesem Gebiet, dass das ja möglicherweise auch ein Sorgfaltspflichtverstoß wäre, worüber man ja nachdenken könnte, dass man sich nur selbst entschieden hat, aber auch wie der Arzt, der übermüdet ist, nicht die KI befragt hat, sondern es selbst entschieden hat, aber er hätte die KI fragen können und sowas auch dann auf die anwaltliche Tätigkeit übertragen. Und vor allem auch in solchen Spezialgebieten könnte die KI dann besser sein als ein Anwalt, der nur allgemein aufgestellt ist. Und da würde ich dann auch sagen, es ist wirklich dieses, wie ein Gutachter nochmal drüber schauen.
Ja, in vielen Fällen ist die KI ja vielleicht gar nicht besser, aber schneller zumindest mal. Ne? Ja. Und das auf jeden Fall, kann schneller lesen, schneller schreiben, als wir das alle können. Die Frage ist, die Zeit, die man damit gewinnt, die haut man nachher hinten drauf, um zu überprüfen, ob die KI auch kein Mist gebaut hat. Ne? Also es ist manchmal so eine Milchmädchenrichtung, wenn man sagt, ich setze die KI ein und gewinne dadurch Zeit. Ne? Ich glaube, man gewinnt dadurch nur eine andere Arbeitsweise möglicherweise jetzt und nicht unbedingt in jedem Fall Zeit.
Ja, das ist mit Sicherheit absolut richtig. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, was nichts mit Juristerei zu tun hat und nicht primär mit Juristerei zu tun hat. Wenn wir jetzt über selbstfahrende Autos nachdenken, dann wird es mit Sicherheit irgendwann selbstfahrende Autos geben. Und es wird sicherlich irgendwann den Tag geben, wo ein selbstfahrendes Auto vor einem Kindergarten ein dreijähriges Kind totgefahren hat. Punkt. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird so etwas mal passieren. Die Frage ist nur, passiert das mit selbstfahrenden Autos häufiger als mit selbstfahrenden Menschen? Und das wäre ja quasi das Pendant dazu, auch im juristischen Bereich. Den Juristen, den ich bezahle, ist er noch substanziell besser als eine juristische KI, die ich bezahle. Das wäre ja quasi den Benchmark, den man mal unabhängig von irgendwelchen Bildschlagzeilen mal aufmachen müsste.
Ja, wobei dann natürlich die juristische KI, es gibt Dinge in der anwaltlichen Tätigkeit, die kannst du, glaube ich, heute zumindest noch nicht mit KI abbilden. Also was Berufserfahrung angeht, ja, man kennt seine Pappenheimer, kenne ich den Richter, das Gericht und die Gepflogenheiten da etc. Also das sind Dinge, die kannst du, glaube ich, in der KI so nicht abbilden. Natürlich kann eine KI wunderbar dir Urteile raussuchen und zusammenfassen und machen und tun, aber es gibt, glaube ich, viele Dinge in der alltäglichen Praxistätigkeit eines Anwalts, die kannst du so nach meinem Verständnis mit der KI jedenfalls noch nicht abbilden.
Deswegen, schauen wir mal.
Ne, ist es, glaube ich, ganz gut und das als positive Message für den Adrian auch. Es wird immer noch eine ganze Zeit lang dauern oder eine ganze Zeit lang so sein, dass wir auch als menschliche Juristen dann gebraucht werden, trotz immer besser werdender KI, denke ich.
Okay, jetzt gehen wir nochmal zu unserem eigentlichen. Also der Rohrlich und ich, wir beschäftigen uns ja also mit allem, was mit Digitalisierung im weitesten Sinne zu tun hat. Aber angefangen haben wir mit diesem Kanal ja, wenn es mal um das Thema Datenschutz geht. So, jetzt hast du ja schon gesagt, Adrian, mich interessiert die KI. Und weil ich mich für die KI interessiere, muss ich das Thema Datenschutz irgendwie mitdenken. Jetzt stelle ich dir mal die ganz ehrliche Frage und du darfst ganz offen und ehrlich hier auf unserem Kanal sein. Ist Datenschutz jetzt eher das notwendige Übel oder hast du das Gefühl, eigentlich ist Datenschutz auch so ein spannender Bereich und wenn ja, warum?
Nein, also ich würde auch sagen, es ist ein spannender Bereich, vor allem aber der Impuls, sich damit zu beschäftigen, kam dann über die künstliche Intelligenz, weil mit künstlicher Intelligenz hatte ich dann zumindest eher nochmal Kontakt durch die Schule als jetzt mit datenschutzrechtlichen Themen. und von dort ausgehend dann auch viel, was Datenschutzrechtliches angeht, weil das ist ja schon sehr wichtig und vor allem jetzt auch in einer Zeit, wo gefühlt alles digitalisiert wird und Daten produziert werden, sei es jetzt eine im Smart Home oder eine smarte Zahnbürste, wofür es eine App gibt und irgendwelche Daten produziert werden, die wohin gelangen, wo man gar nicht weiß, wo sie jetzt vielleicht gelandet sind, wie sie dort gesichert werden, wer Zugriff auf diese Daten hat. Und deswegen ist es dann auch ein von künstlicher Intelligenz losgelöstes, spannendes Thema, würde ich sagen. Mhm.
Das hast du jetzt sehr schön formuliert. Da sind wir ganz stolz.
Auf jeden Fall. Aber mal noch eine Frage. Also Jurastudium, weiß ich so ungefähr, wie es abläuft. Jetzt bist du studentischer Mitarbeiter bei June Legal. Was machst du denn da so den ganzen Tag? Weil das ist ja etwas, was du zusätzlich zum juristischen Studium machst. Das wird dir mit Sicherheit auch das ein oder andere, den einen oder anderen Vorteil geben fürs Studium selber. Aber das ist ja trotzdem Zusatzaufwand, den du erstmal betreibst. Da zwingt dich ja erstmal keiner zu. Ich kann mir aber vorstellen, in dieser Kanzlei wird es die Themen geben natürlich, die dich so interessieren und spannende Fälle. Aber inwieweit darfst du da schon mitmachen oder was sind da so deine Aufgaben, soweit du das erzählen darfst?
Kann ich gerne ein Thema hervorheben, was ich relativ viel gemacht habe im letzten Jahr. Und das ist, wir haben ein frei zugängliches Tool entwickelt, das öffentlich ist. Das heißt Kylie. Und das Besondere bei dem ist, man kann dort schauen, wenn man KI-Systeme verwendet oder einsetzen möchte, ob sie eben unter die KI-Verordnung fallen oder nicht fallen. Weil es gibt zwar schon viele auf dem Markt da draußen, aber das war vor allem zusammen mit einem Anwalt und einem Entwickler, wo ich das gemacht habe. Und ich war speziell vor allem dafür verantwortlich, weil bei der KI-Verordnung wird's nach verschiedenen Risikostufen klassifiziert, verbotenes Risiko, hohes Risiko, begrenzt und minimal, und das dann auch eben abzubilden und welche Pflichten sich daran anknüpfen. Und auch viele andere Tools, die hatten zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht Guidelines von der EU-Kommission eingearbeitet. Und deswegen war ich dann vor allem dafür zuständig, diesen zweiten Teil, also nicht falle ich überhaupt unter die KI-Verordnung, sondern eins darunter, in welche Risikoklasse fällt man. Und weil ich auch schon mal eine Weiterbildung zum KI-Beauftragten gemacht habe, das war gut, also da konnte man als Student ein bisschen vergünstigter den Preis bekommen, deswegen hat sich es angeboten. Und diese Erkenntnisse konnte ich dann auch mitnehmen für dieses Tool und war dann eben hier viel beschäftigt und neben dem Tool vor allem dann Recherchen und durch meinen Newsletter habe ich ja einen relativ guten Überblick über das aktuelle Geschehen, was veröffentlicht wird und welche neuen Entwicklungen es gibt. Und diese Aspekte kann man dann auch direkt dann entweder meinen Kanzleikollegen sagen, das wäre doch spannend, das vielleicht für Veröffentlichungen und Webinare, Schulungen einzubauen oder diese Inhalte selbst dann schon einzubauen und das dann durch die Recherchen vorzubereiten.
Mhm. Okay, gut. Nur so für diejenigen, die es interessiert, ich habe jetzt mal quasi so parallel gegoogelt, weil ich auch jetzt das Tool nicht auf der Hand hatte, beziehungsweise nicht wusste, wie man es geschrieben hat. Kylie schreibt man C-A-I-L-E-E und dann .jun.legal, dann findet man es. Bei mir lädt es gerade ein bisschen langsam, es kann aber auch an mir liegen. Aber da findet man das dann im Internet, um sich das Ganze anzuschauen. Und du hast jetzt schon mehrmals von deinem Newsletter gesprochen, den findet man auf LinkedIn, wenn man dich auf LinkedIn sucht, findet man auch deine Newsletter. Den kann man dort dann entsprechend abonnieren. Dann bekommt man über LinkedIn da regelmäßig aktuelle Informationen dazu. Jetzt haben wir hier ja einen sehr jungen Mann, der noch so in etwa in der Mitte seines Studiums ist. Und junge Menschen, und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern wollen ja gerne die Welt verändern und alles ändern und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir jemanden, der sich schon in einer Kanzlei mit dem Thema KI beschäftigt hat und so weiter und so fort. Wo würdest du denn jetzt im Moment mal so akut mit deinem Revoluzzer-Gen vielleicht sagen, oh Mann, was haben die da in Brüssel mit der KI-Verordnung nur gebaut? Also da müsste man aber dringend mal etwas ändern an Punkt, Punkt, Punkt. Oder wo würdest du sagen, ne, die KI-Verordnung ist super, also ich weiß gar nicht, warum die alle da drüber motzen.
Ich würde vielleicht sogar noch eins davor ziehen,
ja.
Generell die Gesetzgebung, weil was man auch bei der KI-Verordnung gemerkt hat, es ging relativ schnell, es gab Ungenauigkeiten und jetzt dann auch über den Digital Omnibus on AI wieder Vorschläge ist zu reformieren, was ja dann auch wieder eigentlich nur deswegen passiert, weil in der Gesetzgebung ein bisschen was schiefgelaufen ist, man hat sich nicht die Zeit genommen. Und das wäre vielleicht so ein Aspekt, den ich da vorschalten würde, dass bei der EU generell mal eine Gesetzgebungspause vielleicht eingeläutet wird. Damit
da
man
verweisen
nicht immer
wir ganz kurz auf das Interview mit Kai Zenner. Also, wer so ein bisschen in den Maschinenraum schauen will, möge sich das Interview nochmal anhören. Guten, schönen Gruß da übrigens. Ja, aber jetzt zurück zu dir, Entschuldigung.
Genau, also das wäre wahrscheinlich ein Aspekt, weil dann muss man nicht etwas veröffentlichen, gleich wieder sagen, man wird es ändern und trotzdem hat man die Ungewissheit, ob diese Änderungen dann tatsächlich so erfolgen werden. Und es bringt einfach eine große Rechtsunsicherheit, wie man das dann jetzt auch vor allem bei der KI-Verordnung sieht. Deswegen würde ich mir jetzt nicht einen einzelnen Artikel rausnehmen, sondern das so vorangeschaltet.
Ja. Du hast das jetzt sehr nett und zurückhaltend formuliert. Wenn man unser Gespräch mit Kai Zenner sieht, dann weiß man, das ist gerade bei der KI-Verordnung, da ist es über Tisch und Bänke gegangen sozusagen. Also das war wirklich anscheinend sehr wild. Aber sie ist positiv. Das wird mir und dir noch weitere Beratungstätigkeiten bringen in Zukunft. Da wird man weiterhin juristische Berater brauchen. Insofern spricht man auch vielerorts von Beratergold. Also wenn man es ein bisschen böse und positiv für uns formuliert, müsste man sagen, wir werden so schnell da nicht arbeitslos. Was mich aber noch interessiert, was war für dich der Anlass zu sagen, ich habe jetzt nicht nur mein Jurastudium, was ich so nebenbei machen muss und ich arbeite nicht nur bei June Legal, sondern ich binde mir jetzt auch noch ans Bein, wöchentlich einen Newsletter auf LinkedIn anzubieten und den rauszubringen. Weil wenn man das einmal initiiert hat, dann ist man ja auch gefangen. Da muss man ja auch liefern sozusagen. Ja. Und das tust du jetzt seit ein paar Wochen. Wie kam es dazu?
Es war eine spontane Überlegung, also wirklich sehr spontan. So an sich habe ich immer geschaut.
War da Schnaps im Spiel?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe immer meine Augen offen gehalten, schon auf LinkedIn, um dann auch meinen Arbeitskollegen davon zu sagen, hier gibt es etwas Neues, das könnt ihr euch vielleicht anschauen. Und zu der Zeit war es dann auch wieder so ähnlich. In der Woche ist relativ viel passiert damals, ich glaube, 20 Wochen mache ich das jetzt schon. Und da dachte ich mir, ich habe das zusammengetragen, ich habe eine E-Mail für meine Kollegen gemacht, ich war zu der Zeit im Praktikum und auf dem Nachhauseweg gab es wieder was Neues, als ich geschaut habe und dann dachte ich mir, okay, das kann ja nicht sein. Also so viel, wie es jetzt da gab. Und dann dachte ich mir, bestimmt haben andere auch das Problem, haben vielleicht nicht alles gesehen oder es wäre mal schön, alles an einem Ort zu haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht, ich habe zwar davor noch nicht so viel auf LinkedIn gemacht, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus und es kann bestimmt für Leute ein kleiner Mehrwert sein. Und dann habe ich das zusammengetragen und wie du schon gesagt hast, wenn man einmal einen Newsletter macht, dann muss man ihn eigentlich dann immer weiterführen. So war es dann auch, weil dann auch gesagt wurde, ja, man könnte doch einen Newsletter daraus machen. Und so versuche ich dann eben diesen Wissensfriedhof, den man eigentlich hat, wenn man sich auf LinkedIn Sachen abspeichert und das viele Sachen sind, ein bisschen aufzubrechen und es dann kompakt in einer Übersicht zu haben, mit einer kurzen Einordnung, um was es da vielleicht geht und einem direkten Link, um da möglichst schnell Sachen finden zu können. Und deswegen, für mich ist es halt wichtig, Wissen zu teilen, dieser Wissenstransfer nach außen und ich sehe mich dann vor allem in der Position, so hier mal den Finger auf etwas zeigen, so das könnte interessant sein. Schaut es euch doch vielleicht mal an, ob das was für euch auch wäre.
Okay, aus meiner Sicht, wenn ich meine zwei Cents dazu geben darf, sehr positiv. Das ist was, was dir null Punkte im Studium bringt, was für dich noch zusätzliche Arbeit bedeutet und Zeit. Trotzdem ist es wichtig und gut, dass du das machst. Und ich glaube, es bringt dir außerhalb des Studiums trotzdem viel Erfahrung und von meiner Seite aus sowieso Sympathiepunkte, dass du das machst.
Ja.
Auf jeden Fall. Insofern sehr gut. Wenn du überhaupt noch Motivation brauchst, das weiterzumachen, mach es gerne weiter. Ich glaube, ich gutiere nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch. Weil es, wie du schon sagst, in den Bereichen einfach gefühlt jeden Tag was Neues gibt.
Ich glaube, in dieser Datenschutz- und IT-Digitalisierungsbubble kennt dich jetzt mittlerweile fast jeder und das ist ja allein schon wahnsinnig, das ist ja schon ein Pfund wert. Aber jetzt habe ich mal noch so die investigative Frage zu dem Thema. Lässt du dir bei dem Newsletter von der KI helfen? Und wenn ja, also ich hätte gerne den Prompt. Ja.
Nein, also die ganze Recherche und das alles, das kann ich keine KI verwenden. Ich habe es mal versucht, es gibt so Automatismen, wo dann gesagt wird, am Ende der Woche läuft automatisch einmal so eine Recherche durch, was so veröffentlicht wurde, aber die funktionieren einfach nicht so gut, wie wenn man das manuell macht. Und deswegen habe ich davon ziemlich schnell Abstand genommen, sondern ich sammle, was ich auf LinkedIn sehe oder auf den Webseiten von Behörden. Und das sammle ich dann in einer Tabelle. Und dann versuche ich erstmal selbst, es zu gliedern. Und anhand meines ersten Entwurfes, den ich damals gemacht habe für den Newsletter, sage ich auch zu Gemini von Google, erstell doch auch mal bitte so ähnlich wie damals. Aber da muss man sagen, ich muss trotzdem alles manuell nochmal durchchecken. Also es hilft vielleicht, wie man sieht, vielleicht an den Überschriften, dass die schon mal fett markiert sind.
Okay.
Aber es ist eigentlich nur ein kleiner Teil, weil ich selbst brauche einfach die Gewissheit, dass die Inhalte dort richtig sind und schaue die dann nochmal eben nach. Und ich kann es nicht einfach losschicken, wenn es die KI gemacht hat. Und deswegen, es ist im Spiel natürlich, um vielleicht hier und da ein bisschen was zu erleichtern, aber aus Zeitaspekts-Gesichtspunkten macht es nicht so einen großen Unterschied.
Okay.
Genau.
Also das verstehe ich. Habe ich mir fast schon gedacht.
Wäre auch mein Tipp gewesen, ja. Ist denn, einfach eine ganz, ganz banale Frage, nimmst du quasi alles, was du in der Woche jetzt gefunden hast und haust das rein oder sortierst du auch aus, wenn du sagst, das ist jetzt viel zu viel oder da sind ein paar Sachen dabei, sind jetzt nicht so spannend, ich sortiere ein paar Sachen aus?
Sie sind schon anders, als ich gestartet habe. Am Anfang habe ich noch normale LinkedIn-Posts gemacht, wo man dann von vornherein limitiert war, wie viel kann man denn mit aufnehmen durch die Zeichenbegrenzung. Dann wurde mir gesagt, ich soll doch bitte auf dieses Newsletter-Format umsteigen von LinkedIn. Da hat man nicht mehr die Zeichenbegrenzung. Deswegen ist es automatisch deswegen schon länger. Aber ich filtere trotzdem. Also ich gehe dann immer am Ende des Tages oder am Ende der Woche alles durch, was ich gesammelt habe und schmeiß Sachen raus oder nehme die Sachen dann mit in den Newsletter auf. Und deswegen, es ist zwar trotzdem sehr viel, aber es ist immer noch nicht das, was eigentlich in dieser Liste vielleicht war, sondern wurde dann immer noch ein bisschen gefiltert. Aber allein deswegen oder daran sieht man schon, wie viel es dann tatsächlich dann auch ist im Ergebnis.
Okay. Gut.
Auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam aber sicher so einen Deckel auf die heutige Veranstaltung drauf. Wir danken dir auf das Allerherzlichste für deine Zeit. Du darfst auch gerne gleich noch das Schlusswort sprechen, da würden wir uns sehr freuen. Aber unabhängig davon erst einmal danke für deine Zeit, lieber Adrian. Jetzt seid ihr da draußen gefragt, gefordert. Bitte seid doch so nett, kommentiert das, was wir jetzt hier gemacht haben. Dann freut sich der Algorithmus und damit natürlich auch wir. Bitte gebt uns Daumen nach oben, gebt uns Sternchen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, spätestens nach diesem spannenden Interview gibt es keinen Grund mehr, uns nicht zu abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Und dann würde ich sagen, ja, Adrian, wenn du magst, darfst du gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ich bedanke mich für die Einladung nochmal und auch für das sehr nette Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, trotz dessen, dass es mein erstes Interview in diesem Format, in dieser Art ist. Und deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank und dann eine gute restliche Woche.
Danke dir, macht's gut da draußen. Bis dann, tschüss.
Tschüss.